Ich will das kurz erklären, weil es hervorragend zum Thema passt. Ich habe, manche wissen das, seit etwa 10 Tagen eine Augenentzündung und die ist gestern wieder total aufgebrochen, nachdem sie eigentlich weg sein sollte. Und deshalb sollte ich keinen berühren. Ich musste gestern spätabends noch in die Uniklinik nach Lübeck. Und dort habe ich jetzt erstmal Medikamente verschrieben bekommen, mehrere. Das dauert eine Zeit, bis man das alles so abgearbeitet hat, 5-mal am Tag. Aber es ist so, wenn es um Augen geht, da verlasse ich mich nicht auf Hausmittelchen, die ich vielleicht irgendwie kenne. Und auf so ein bisschen, na gucken wir mal. Sondern da suche ich dann Leute auf, die mir helfen können, die Fachkenntnis haben. Das ist auch zum Beispiel bei Autos so. Im Laufe meiner Karriere als Autofahrer habe ich inzwischen verstanden, dass man einen Wagen nicht hochfahren soll, den Motor also, wenn der Wagen noch kalt ist. Sowas muss man mir sagen. Das weiß ich nicht von allein. Also auf den ersten Kilometern immer mit wenig Touren fahren. Als wir hier nach Ratzeburg gekommen sind und ich mit unserem damaligen alten VW-Bus einmal in die Werkstatt musste, hat mir ein Kfz-Mechaniker auch mal an einem Motorblock, den er da gerade ausgebaut hat, bei einem anderen Wagen, mal gezeigt, was passiert, wenn man den immer schön kalt hochtourig fährt, den Wagen. Die Einspritzdüsen spritzen dann daneben. Und das war alles ausgefressen in diesem Motorblock, da wo eigentlich die Einspritzdüsen den Kraftstoff reinspritzen sollten. Völlig ausgefressen. Man hat wenig Chancen, das dann noch zu ändern, dann ist der Motor nämlich kaputt. Das Gleiche also wie bei der Augenentzündung, es ist etwas kaputt und man braucht fachliche Hilfe, damit man sowas im Vorfeld vielleicht verhindern kann oder dann beheben kann. Nur, der Unterschied ist, bei den Augen merkt man, dass etwas nicht stimmt. Also ich habe es jedenfalls schon lange gemerkt. Beim Motor kann es sein, dass man nichts davon merkt, bis das Ding nicht mehr läuft. Das sind also zwei Bereiche, bei denen ich mich auf das Urteil anderer verlasse. Man kann jetzt ja sagen, Mensch, du hast ja wenig Ahnung, solche Sachen regel ich selbst. Ich muss gestehen, dazu habe ich viel zu viel Interesse an meinem Leben, als dass ich viele Dinge selber regel und mich nur auf mein Urteil verlasse. Bei den Autos zum Beispiel ist es ja so, die haben mittlerweile nicht mal mehr eine Temperaturanzeige am Armaturenbrett. Das ist für mich richtig blöd. Da muss ich jetzt immer so ein bisschen selber abschätzen. Aber ich bin in solchen Fällen auf fremde Hilfe angewiesen und in diesem Fall beim Auto merke ich nichts davon, bei den Augen merke ich etwas davon. Das passt zur Frage, die wir uns von unserem Gottesdienst heute gestellt haben. Warum das Kreuz? Genau lautet die Frage ja vermutlich eigentlich so. Wie kann ich verstehen, dass Jesus Christus vor etwa 2000 Jahren an einem Kreuz angeblich für uns Menschen gestorben sein soll? Was soll denn das, dass der da hingerichtet worden ist? Nun ist es ja nicht so besonders, dass ein Mensch auf diese Art und Weise im Römischen Reich den Tod gefunden hat. Das war üblich. Also für Leute, denen man ein Verbrechen vorwerfen konnte, das sich gegen den römischen Staat richtet, war das üblich. Man ist am Kreuz nicht verblutet, sondern man ist, was länger dauert, dann vielleicht sogar unter normalen Bedingungen erstickt. Jedenfalls ist es sehr qualvoll. Aufgrund seiner Haltung kann der Körper irgendwann sich nicht mehr zum Atmen aufrichten. Interessant ist das ja insofern, als dass sich viele Menschen in unserem Land ja so Kreuze um den Hals hängen. Als Schmuck. Ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen. In christlichen Kirchen ist ja das Kreuz extra aufgehängt, weil es das Zeichen dafür ist, dass Jesus für uns Menschen gestorben ist und dass Gott uns liebt. Ich bin total dafür. Aber es ist zur Mode geworden und löst nicht mehr die Fragen aus, die es auslösen sollte. Oder wie wäre es, wenn jemand mit einem elektrischen Stuhl um den Hals herumläuft? Da wird's gucken. Das Kreuz ist einfach nur die altmodische Ausführung. Und die Frage muss ja dann gestellt werden, wie soll sich denn mit so einem Hinrichtungsinstrument die Liebe eines Gottes ausdrücken? Ich gratuliere dir, dass du dich heute Morgen aufgemacht hast, um dich dieser Frage zu stellen. Ich habe nicht den Anspruch, mit dieser Predigt nun alle Fragen, die man dabei haben könnte, zu beantworten. Sage ich gleich mal vorweg. Vielmehr ist unsere Form dieses Gottesdienstes ja eine Einladung, hinterher noch ins Gespräch zu kommen und die Fragen noch zu stellen und weiterzumachen an dem Thema. Ich freue mich schon drauf und wäre enttäuscht, wenn es keine Fragen gibt. Man kann die auch miteinander besprechen, aber eben gerne auch mit mir. Ein paar Markierungen will ich natürlich mit dieser Predigt setzen, sonst würden wir das ja nicht machen. Warum starb Jesus am Kreuz? Ich habe zwei Aspekte dazu. Erstens, wir brauchen Offenbarung. Zweitens, wir brauchen Rettung. Die erste Behauptung, die ich aufstelle, wir brauchen Offenbarung. Viele Zeitgenossen in unserem Land sagen es immer wieder und immer lauter, dass es nicht anzunehmen sei und für sie nicht nachvollziehbar sei, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns Menschen und damit ja also an unserer Stelle gestorben sein soll. Das sei doch gar nicht nötig. Wozu denn sowas? Und was soll das mit Liebe zu tun haben? Und außerdem könne niemand an die Stelle eines anderen treten. Obwohl wir sowas sogar im täglichen Leben öfter mal erleben. Aber das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, wir müssen hier als Menschen unsere Begrenzung erkennen und akzeptieren. Wir sind bei dieser Frage begrenzt. Mit unserem Verstand können wir Gott, wenn es ihn denn gibt, und die Dinge, die ihn betreffen, nicht ergreifen. Es geht erstmal nicht. Wir können nur das verstehen, das ist das Zweite, was Gott uns mitteilt von sich. Das nennt man in der Bibel Offenbarung. Da ist etwas versteckt, nicht weil es geheim gehalten werden soll, sondern weil es einfach nicht vor Augen liegt. Und es wird uns offengelegt, offenbart. Und Gott ist so einen Weg in der Menschheitsgeschichte gegangen. Wir finden den in der Bibel geschildert. Da ist etliches nachvollziehbar und für uns Menschen erkennbar. Denn deshalb hat Gott diesen Weg ja extra auf der menschlichen Ebene, auf unserer Erde stattfinden lassen. Gott verzichtet aber dabei darauf, uns den vollen Umfang dieser Dinge darzustellen. Weil wir eben an der Stelle auch begrenzt sind. Das ist zwar schwer zu akzeptieren, aber das unterlegene Wesen ist immer nicht in der Lage, das überlegene Wesen zu verstehen, während es andersrum vollständig so ist. Das gehört für mich zum Glauben dazu, auch mich vertrauensvoll darin fallen zu lassen und Freude daran zu finden, dass nicht ich alles begriffen haben muss, auch nicht in meinem Leben. So, und jetzt ist das Dritte die Frage, ob es nötig war, dass Jesus für uns stirbt und wofür das geschehen sein soll, beantwortet sich nicht daraus, ob wir, so wie Manfred Nebst das schon jetzt angedeutet hat, ob wir uns für schuldig halten oder nicht. Zur Beantwortung dieser Frage ist das nicht nötig, dass wir uns für schuldig halten. Denn wenn wir schon begrenzt sind mit unserem Wahrnehmungsvermögen, dann kommt hier das, was ich vorhin versucht habe, einleitend zu schildern, zum Tragen. Manche Dinge müssen mir gesagt werden, ohne dass ich einen Sensor dafür habe. Ob der Motor unseres Autos nicht längst Schaden genommen habe, kann ich euch nicht sagen. Irgendwann werde ich es mal merken. Dann kann es aber zu spät sein. Deswegen gehe ich zur Inspektion. Regelmäßig. Das verhindert die Schäden vielleicht nicht, aber es macht mir deutlich, so jetzt müssen wir was machen. Dummerweise ist ja bei den Werkstätten immer die Frage, ist das denn wirklich nötig und so? Das können wir jetzt aber nicht diskutieren. Ich brauche jedenfalls fachmännische Hilfe, fachkundige Hilfe. Und jetzt möchte ich einfach dieses Schlaglicht mal werfen. Wir können in unserer Welt ja manches davon entdecken, dass etwas kaputt ist an uns Menschen. Wir brauchen nur uns unsere Umwelt angucken und den Streit zwischen Umweltaktivisten und Industrie und dann die Frage, ja, also wir, damit haben wir ja nichts zu tun, wir verpesten die Umwelt ja nicht, unser Strom kommt ja aus der Steckdose zum Beispiel. Nicht? Da haben wir, das ist ja, ich bin ja quasi unbeteiligt. Nein, wir alle haben doch längst begriffen und daran ist jeder Einzelne von uns beteiligt, dass es bergab geht mit unserer Welt. Nun hat Gott sie so gut gemacht, dass wir trotz jahrtausendelanger Bemühungen es noch nicht geschafft haben, sie zu zerstören. Das spricht für diese Welt, aber nicht unbedingt für uns. Also man könnte mal entdecken, Mensch, hier stimmt doch irgendwas nicht. Gut, kann alles noch andere Gründe haben, aber dann gucken wir mal in unsere Beziehungen. Wie das da gelingt, und jetzt muss ich es ja von gar niemandem wissen, das kann jeder nur für sich selber jetzt mal gucken, ob er da immer in der Lage ist, liebevoll mit Menschen umzugehen, ob das alles intakt ist, es ist die reinste Freude, mit mir zusammen zu sein. Ja, wer hat da gelacht? Ja, ich muss gestehen, ich behaupte, ich bin in einem gewissen Maße selbstreflektiert. Mir war es nie möglich zu behaupten, ich bin in Ordnung. Es war mir in meinem Leben zu keiner Zeit möglich, das zu denken. Auch nicht, als ich noch nicht Jesus Christus kannte. Ich kenne mich dafür einfach zu gut. Wie gut, weiß ich ja noch nicht mal, aber dafür schon zu gut. Und wenn wir den Schaden auch an uns erkennen, wissen wir aber noch nicht, woran es liegt und was das denn nun für ein Schaden ist, der da so in unserer Welt tobt mit uns Menschen. Dazu brauchen wir einen Fachmann. Ich habe diesen Fachmann vor 25 Jahren gefunden. Und zwar in dem Gott, den uns die Autoren der Bibel beschreiben, von dem sie uns etwas ausrichten und von dem sie berichten. Und da taucht zum Beispiel dieser Satz auf, den ein Freund von Jesus Christus aufgeschrieben hat, nachdem Jesus Christus schon gestorben war und dann auferstanden ist von den Toten, was wir Ostern ja feiern. Und er hat das dann mit einem Durchblick, der uns gut tut, finde ich, entdeckt. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn, den Gott leiblich hat, hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Der also von Gott gekommen ist in unsere Welt und den Vater deshalb kennt und unsere Welt kennt, der kann uns deutlich machen, wie das eigentlich mit Gott und uns Menschen aussieht. Und er ist, so sehen das die Autoren der Bibel und ich persönlich auch, der Einzige, der das sagen kann. Durch Jesus entdecken wir, was in dieser Welt wirklich gespielt wird. Und was mit mir und was mit der Menschheit los ist, zu der ich gehöre. Ich konnte auch nie in meinem Leben zu keinem Zeitpunkt behaupten, die, die was kaputt machen und die, die so gesehen böse sind, das sind die anderen. Ich habe zwar manchmal so getan, als könnte ich das, aber es war immer ein gewisser Selbstzweifel dabei. Man schiebt ja so gern die Schuld auf andere. Etwas Ehrlichkeit gehört dazu, dass man entdeckt, nein, das sind nicht die anderen nur. Hier in diesem Fall können es vielleicht die anderen sein, aber beim nächsten bin ich es. Ich kann mich doch davon nicht freisprechen. Und nun kommt bei diesem Thema ein biblisches Wort in den Blick, das einen Zustand beschreibt. Und die Bibel nennt das Sünde. Es ist ja ein Wort, das heute wenig gebraucht wird, nur noch bei Schokolade im Grunde. Bei mir wären es Kekse vielleicht auch noch so. Und ansonsten aber immer komisch klingt. Ja, die Sünde beschreibt einen Zustand. Ich habe das gestern bei den Schatzsuchern den Kindern so erklärt, indem ich einen Dartpfeil genommen habe und auf die Scheibe geworfen habe oder eben nicht auf die Scheibe geworfen habe. Der ist so richtig daneben gegangen. Daneben zielen kann ich gut übrigens. Das ist eigentlich der biblische Begriff Sünde. Es ist eine Zielverfehlung. Da verfehlt jemand das Ziel seines Lebens. Und sie beschreibt einen Zustand, weil wir Menschen darin leben. Weil wir uns von Gott gelöst haben. Beobachten kann man das darin, dass wir Menschen immer ein gewisses Misstrauen Gott gegenüber in uns tragen. Er soll uns bloß nicht zu nahe kommen. Er soll gerne machen, was wir wollen, aber dann soll er auch bleiben, wo er ist. Bloß nicht zu viel zu sagen haben wollen, bloß mich nicht ansprechen auf das, was nicht stimmt in meinem Leben. Da können wir sowieso ja ganz empfindlich werden, wenn das jemand wagt. Es sind ja die anderen. In diesem Zustand befinden wir Menschen uns. Und es wird deutlich daran, dass wir dann auch das, was Gott uns zum Leben gesagt hat, seine Gebote, die gut sind, weil der gute Gott sie uns gegeben hat. Der Gott, der uns gemacht hat und der versteht, wie unser Leben funktioniert, der hat sie uns gegeben. Und diese Gebote missachten wir Menschen. Deshalb geht es drunter und drüber, deshalb gehen unsere Beziehungen kaputt, deshalb geht unsere Welt kaputt, weil wir auch in allem das Maß verlieren und nie den Hals voll kriegen können. Und daraufhin wird in der Bibel der Mensch auch als schuldig bezeichnet. Manfred Neefs hat uns schon hineingenommen. Und nun hat Gott die Zeit des Alten Testaments verwendet. Man mag sich ja manchmal fragen, manche tun ja auch so, als wäre das nicht wichtig, das Alte Testament gegenüber dem zweiten Teil der Bibel, dem Neuen, wovon Jesus Christus die Rede ist. Gott hat die Zeit des Alten Testaments verwendet, um zu zeigen, wie das Verhältnis zwischen Gott und Mensch jetzt ist, nämlich kaputt. Und Gott wird als heilig bezeichnet, als einziger, der rein ist. Und der Mensch passt dazu nicht mehr. Mit verschiedenen Bildern und Vergleichen wird das dann ausgedrückt. Zum Beispiel, dass der Mensch Opfer bringen kann. Dass es von Gott eine Einrichtung gewesen hat, da kam der Mensch nicht selber drauf. Ja, dass man das irgendwie ausgleichen kann, was ich kaputt mache. Zwischen Gott und mir, zwischen mir und den Menschen in dieser Welt. Dass ich das irgendwie ausgleichen könnte, wenn etwas für mich stirbt. An meiner Stelle, mit dem Opfer. Oder in Israel wurde dann immer der große Versöhnungstag gefeiert und da wurde immer ein Bock in die Wüste geschickt, ein sogenannter Sündenbock. Dem wurden dann vom Priester stellvertretend die Sünden des Volkes auf den Kopf gelegt und dann wurde er in die Wüste geschickt, wo er dann irgendwann verreckt ist. Und dann konnten die Menschen in dem Moment das wieder für möglich halten. Wir dürfen hier bei Gott sein. Ja, in dem Fall war es das Heiligtum. Gibt es ja so in diesem Sinne heute bei uns nicht mehr, weil jetzt Jesus Christus unsichtbar bei uns allen ist. Aber die Gemeinschaft mit Gott war wiederhergestellt. Das konnte der Mensch dann glauben. Es waren Möglichkeiten, die Gott gegeben hat. Um deutlich zu machen, das geht nicht mehr zwischen dir und mir. Wir kennen das vielleicht selber, wenn wir mal einem Menschen gesagt haben, verschwinde aus meinem Leben. Oder uns wenigstens so verhalten. Wenn wir einem Menschen das Recht auf Leben absprechen. Also, würden wir natürlich nie tun. Wir behandeln ihn einfach nur schlecht. So, als sei er weniger wert. Ist ja nicht so schlimm. Doch, genau darum geht es nämlich, wenn die Bibel den Zustand des Menschen beschreibt. Gott ist im Wesen als heiliger Gott Liebe. Astrein. Und er hat uns geschaffen, um in einer vertrauensvollen und liebevollen Beziehung mit ihm zu leben. Und dann würde sein Wesen eigentlich in uns zu finden sein. Und was davon fehlt, können wir immer dann merken, wenn wir merken, dass etwas in unserem Leben aus Liebe nicht aus Liebe geschieht. Nicht aus dem Fürsein für den anderen. Und wir entdecken das dann, dass uns so eine gewisse Selbstumkreisung immer wieder beschleicht. Immer geht es vor allem erstmal um mich. Ich natürlich jetzt mal ausgenommen, aber allen anderen geht es so. Ja, immer geht es erstmal um mich. Ja, und wir kriegen es nicht weg. Da spricht die Bibel sogar von einer Versklavung. Wir werden das nicht los. Wen suchst du denn immer zuerst auf einem Foto? Außer du suchst mal gerade jemand Bestimmtes, weil du gucken willst, wie der aussieht. Normalerweise guckt man sich selber an. Das sind Verhängnisse, in denen wir stecken. Und die werden uns offengelegt. Wir brauchen Offenbarung, habe ich ja behauptet. Ich glaube Gott die Einschätzung über mein Leben. Es ist ja wichtig, dass wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein leben. Dafür gehört für mich das Einschätzen dessen, was ich kann, welche Fähigkeiten wir Menschen haben und auch das Einschätzen der Grenzen. Und ich habe in Jesus Christus jemanden gefunden, dem ich mehr vertrauen kann als mir selbst. Wenn ich mich so erlebe, wie ich Menschen gegenüber als Partner auftrete, dann muss ich gestehen, ich bin nicht absolut vertrauenswürdig. Es tut mir leid. Ich habe schon viele enttäuscht und nicht nur, weil sie sich getäuscht haben, sich etwas eingebildet haben, sondern auch, weil ich sie getäuscht habe. Das muss ich hier entdecken. Deshalb gebe ich mich lieber Gott in die Hand als mir selbst. Und deshalb glaube ich ihm diese Einschätzung. Ich brauche diese Offenbarung. Nur, ich kann eigentlich gar nicht mit Gott zusammen sein, weil unser Wesen nicht zusammenpasst. Gott kann in seinem Wesen als heiliger und liebender Gott nicht das dulden, was das Leben zerstört. Es kann bei ihm keinen Raum haben. Und das wird deutlich, wo Jesus stirbt. So wie wir sind, haben wir das Leben verwirkt. Deshalb muss einer sterben. Das wird am Kreuz deutlich. Das ist Offenbarung, die am Kreuz geschieht. Da wird uns etwas offengelegt. Da führt dich deine Art zu leben hin. Denn alle, die damals dabei waren, haben erkannt, Jesus ist unschuldig. Er ist nicht aufgrund eigener Schuld gestorben. Er hat dort für die Schuld anderer gehangen. Das erkennen wir nämlich als zweites. Wir brauchen Rettung. Jesus Christus selbst hat es gesagt. Was hilft es, wenn ein Mensch in dieser Welt alles gewinnt? Da kann man jetzt denken, was man will. Dass ihm alles gehört oder dass er alle Titel, die man erringen kann, irgendwie auf sich vereinigt oder wie auch immer. Aber er nimmt Schaden an seiner Seele. Und das Wort Seele ist ja auch gleichbedeutend mit dem Wort Leben. Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Also was könnte er machen, damit er nicht das Leben abgeben muss? Wir müssen es ja alle abgeben, das steht jedem von uns vor Augen. Und es ist nichts zu finden, was der Mensch geben könnte. Das will Jesus mit diesen Worten sagen. Und dann behauptet er, und mit diesem Wort meint er sich selbst, der Menschensohn, um deutlich zu machen, er ist eben als Sohn Gottes, aber als Mensch geboren. Der ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, so nach dem Motto, nun seid mal alle für mich da, sondern dass er diene. Dass er sich einsetze mit seinem ganzen Leben, dass er sein Leben als Lösegeld gebe, als eine Auslösung, als einen Preis, der zu zahlen ist. Die Bibel stellt das, was am Kreuz passiert, als ein Problem, das Gott mit uns Menschen hat, weil er uns liebt. Es gäbe uns sonst gar nicht, würde Gott uns nicht lieben. Weil er uns liebt, hat er das Problem mit sich selbst, was er mit uns Menschen hat. Es wäre eigentlich doch ein leichtes zu sagen, Mensch, dann hinfort mit dir. Machen wir ja auch oft genug. Dann meide ich den Menschen eben. Ich muss ja nicht. Nur wenn Gott sich abwenden würde, dann wird's kalt in dieser Welt. Und unwirtlich. Dann ist Leben nicht möglich. Und weil er uns liebt und uns nicht loslassen will, hat er das Problem jetzt mit sich selbst. Und wir Menschen könnten so ein Problem nie lösen. Ich kann mit jemandem nicht zusammen sein. Es geht existenziell vom Wesen her nicht. Alles, was darüber hinausgeht, ist eben das, was sich unserer Kenntnis entzieht. Man muss jetzt nicht so tun, als ob Gott irgendjemandem irgendwas bezahlen musste. Nein. Aber es ist ein Widerspruch gegen sein Wesen, was an uns Menschen zu finden ist. Er kann sich also nicht mit uns zusammentun, aber er will es unbedingt. Da platzt einem ja der Kopf. Und da platzt das Herz. Gott gibt sein Wesen nicht auf, das kann er nicht, aber er will uns nicht aufgeben, das kann er auch nicht, weil es seinem Wesen auch entspricht. Das ja Liebe ist. Und wir können das Problem nicht lösen und wir können uns auch nicht vorstellen, wie das gelöst werden könnte. Und ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, auch wenn die manchen bekannt ist, dann höre sie doch bitte nochmal wieder. Es ist einfach die beste, die mit am wenigsten Lücken, die man wieder zurecht erklären müsste, beschreibt, sie hat natürlich auch welche, aber die beschreibt, wie Gott das dann hingekriegt hat und was das mit dem Kreuz von Jesus zu tun hat. Es gab im Mittelalter in der wilden Gebirgswelt des Kaukasus so eine Reihe kriegerischer Stämme, die immer miteinander in Fehde lagen. Also die haben immer Krieg gegeneinander geführt. Einer dieser Stämme war besonders erfolgreich. Und wenn man seine Angehörigen nach dem Erfolgsrezept fragte, warum seid ihr so stark? Warum kann euch niemand besiegen? Dann haben sie immer nur einen Namen genannt. Den Namen ihres Feldherrn, Schemiel der Gerechte. Dass sie zu dem gehören durften, hat sie zusammengeschmiedet. Denn er wird deshalb der Gerechte genannt, weil er immer hält, was er sagt. Man kann sich voll und ganz auf ihn verlassen. Der hat noch nie sein Wort gebrochen. Und dieser Feldherr hatte nun seinen Soldaten so ein paar Tage Ruhe gegönnt. Man hatte die Zelte aufgeschlagen und saß zusammen und vertrieb sich die Zeit mit Gesang und Würfelspiel. Plötzlich geschieht etwas Unerhörtes. Das gab's noch nie. Jemandem fehlte ein goldener Becher, den er erbeutet hatte. Dem anderen eine goldene Kette, dem nächsten ein wertvoller Edelstein. Kameradendiebstahl. Es war ja niemand anders im Lager. Es musste irgendeiner von ihnen gewesen sein. Kameradendiebstahl. Furchtbar. Es war, als wenn so ein giftiger Nebel durch das Lager zieht und alles verseucht. Die ganze Stimmung war dahin. Keiner sang mehr. Keiner spielte mehr. Alle beäugten sich misstrauisch in den Augenwinkeln. Jeder hätte es gewesen sein können. Und jeder dachte, ich kann es ja gewesen sein. Kameradendiebstahl. Freunde werden zu Fremden. Die Atmosphäre ist kaputt. Der Feldherr muss ja etwas unternehmen. Und deshalb lässt er ausrufen, wenn man im Diebstahl ertappt wird, wird mit der Bastonade bestraft. Jene Prügelstrafe der alten Welt, bei denen stellten sich alle in einer Reihe auf und jeder hatte etwas zum Schlagen in der Hand und der Verbrecher musste da durch und dann wurde er geschlagen. Das überlebte man, wenn überhaupt, nur als Krüppel. Nur als Krüppel. Das scheint zu wirken. Für ein paar Tage ist Ruhe. Aber die Freude wird sie nicht einstellen. Die Stimmung ist trotzdem kaputt. Das Lachen ist verstummt. Man singt nicht mehr. Man sitzt da und belauert sich. Da, nach ein paar Tagen wieder ein Diebstahl. Und alle atmen befreit auf, als verkündet wird, aber man hat den Täter gleich auf frischer Tat ertappen können. Ach, wie gut. Wer ist es denn? Die Mutter des Feldherrn. Die Freude weicht blankem Entsetzen in den Gesichtern. Jeder weiß, wie sehr Schemiel seine Mutter liebt. Er hat sie immer mitgenommen auf den Feldzügen. Sie durfte immer ihr Zelt direkt neben seinem aufschlagen, was sonst niemand durfte. Einmal war sie schwer krank. Da hat er monatelang Tag und Nacht an ihrem Bett gewacht, als ob es nichts anderes zu tun gäbe. Die Mutter des Feldherrn, das darf doch nicht wahr sein. Was soll er denn jetzt machen? Was soll man denn jetzt tun? Gnade vor Recht, sagen die einen. Das kann ja gar nicht anders sein. Der kann ja nicht seine Mutter bestrafen. Die anderen sagen, nein, 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 nein. So kann das nicht laufen. Heute ist es die Mutter, morgen ist es ein anderer. Er kann doch nicht seine Günstlinge haben, bei denen er dann mal ein Auge zudrückt. Wort muss doch Wort bleiben. Sonst ist doch das alles kaputt hier. Dann sind wir zu schlagen. Das geht nicht. Recht muss recht bleiben. Wenn er einmal sein Wort bricht, dann glaubt man es ihm ja sowieso nicht mehr. Alle Autorität wäre weg. Das Miteinander zerstört und wir wären am Ende. Hier steht nicht bloß das Schicksal der Mutter auf dem Spiel. Liebe oder Gerechtigkeit. Das ist die Frage. Der Feldherr muss handeln. Am nächsten Morgen ertönt der Trompetenstoß, bei dem alle wissen, wir versammeln uns auf dem Platz. Der Feldherr, ein wenig bleicher als sonst, tritt aus dem Zelt. Aus dem anderen führt man gefesselt die Mutter. Dann spricht Schemuel der Gerechte sehr ruhig. Der Täter ist gefasst. Die Strafe wird vollstreckt. Und dann wollen die Büttel schon nach der Frau greifen, als er sagt, aber vollzogen wird sie an mir. Und dann müssen die alle Angehörigen dieses Stammes, die ihren Feldherrn lieben, mit ansehen, wie er sich brutal zusammenschlagen lässt. Und er wird weggetragen. Und gleichzeitig erfasst sie das tiefe Staunen darüber, dass er es hinbekommt, dass beides geschieht. Das Recht kommt zum Zug. Die Strafe wird vollzogen. Die Tat wird gesühnt. Neulich sah ich einen Ausschnitt aus einem Krimi. Da hatte jemand dem anderen was getan und sagte, das kann doch nicht ungesühnt bleiben. Die Tat wird geahndet. Aber es kommt auf der anderen Seite genauso die Liebe zum Zug. Der Richter zieht die Schuld auf sich. Er wird selbst zum Gerichteten. Nicht Liebe oder Gerechtigkeit, sondern Liebe und Gerechtigkeit. Und beides in einem. Und zwar völlig und ohne Kompromiss. Das ist meiner Ansicht nach ein in vielerlei Hinsicht gutes Bild dafür, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Einer war der Erste, der davon Gutes hatte. Das gibt einen ganz seltsamen Bericht. In drei von den vier Berichten über den Tod von Jesus Christus, über das Leben auch in den Evangelien, wird davon erzählt, dass es einen Mann gab, der wegen Aufruhr und Mordes verurteilt war und für den eigentlich das Kreuz gedacht war, an dem Jesus starb. Der hieß interessanterweise auch Jesus, aber mit dem Beinamen Barabbas. Der ist damit in die Geschichte eingegangen. Denn der römische Staat oder der Statthalter dort, weil er immer Probleme mit diesem Volk hatte, hatte so eine Angewohnheit, um das Volk günstig zu stimmen, dass er ihnen irgendjemanden freigab, irgendeinen von den Verbrechern, der hingerichtet werden sollte, gab er ihnen frei. Und er wollte eigentlich Jesus nicht verurteilen, Pontius Pilatus. Der hatte begriffen, dass er unschuldig war. Seine Frau hatte auch noch schlecht geträumt und hatte gesagt, mach nichts mit diesem Mann. Aber man zwang ihn dazu, weil man immer wieder vorwarf, dann bist du kein Freund des Kaisers, der hat das ganze Volk aufgewühlt und so weiter. Und dann fragt er, Mensch, das wäre doch die Gelegenheit. Wahrscheinlich wollen sie nicht den Mörder frei haben. Vielleicht wollen sie denn ja Jesus, ist ja nicht ganz so schlimm, was der gemacht hat. Und dann fragt er, welchen wollt ihr denn nun, dass ich euch hier freigebe? Und dann schreien sie alle Jesus, Barabbas, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus machen? Den sollst du kreuzigen, schreien sie dann. Und so kommt der Barabbas, obwohl der Jesus wahrscheinlich vielleicht vorher gar nicht kannte, kommt der frei. Von seinem irdischen Tod zunächst. Ja, da stirbt ein anderer an seinem Kreuz, weil der an seine Stelle getreten ist. Wir wissen nicht, was Barabbas damit gemacht hat. Es könnte ein Hinweis sein, dass man seinen Namen kennt. Das war außer bei geschichtlich bedeutenden Persönlichkeiten im Neuen Testament immer nur dann der Fall, wenn die hinterher auch in der Gemeinde zu finden waren, der Glaubenden. Aber wir wissen es nicht, denn immerhin der Tod von Jesus ist ja an sich ein bedeutendes Ereignis, sodass man vielleicht auch deshalb den Namen berichtet hat. Aber die Frage ist, was wir denn mit dem Tod von Jesus anfangen? Das ist ja die eigentliche Frage, die für unser Leben viel bedeutender ist, als was damals ein Mann gemacht hat, der vor 2000 Jahren lebte. Wie du mit dem Tod von Jesus umgehen willst. Jesus ist an deine und meine Stelle getreten. Das behaupte ich jetzt deshalb einfach mal so und ziehe mich ein bisschen zurück in das, was ich einleitend sagte. Das heißt nicht, dass ich das so fühlen muss. Und es kann trotzdem wahr sein. Bei den Autos ist auch was kaputt, obwohl ich es nicht merke mitunter. Andere hören das ja früher, aber ich mitunter nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wer Jesus glaubt und das, was er für ihn getan hat, der wird nicht vom irdischen Tod erlöst, aber in Ewigkeit freigesprochen. Und darum geht es eigentlich. Gott hat uns nicht nur für diese Welt geschaffen, er will uns ewig bei sich haben. Wir sollen ein herrliches Dasein haben in seiner Nähe, die von seiner Liebe und von seinem sonstigen Wesen erfüllt ist. Und davon ist schon in dieser Welt etwas erlebbar, wenn man es glaubt. Denn die Liebe Gottes gilt mir ja schon jetzt. Das hat mein Leben total verändert. Es ist jetzt nicht immer nur schön. Aber ich bin immer geliebt. Und ich bin immer gehalten. Das macht so einen Riesenunterschied. Und dazu sind wir eingeladen. Viele suchen nicht offiziell nach Gott. Man nennt das dann anders, nach Erfüllung, nach dem Ewigen, nach dem Leben, nach dem Wahrhaftigen, nach dem Licht, nach der Erleuchtung, nach dem Einklang, nach dem Ganzsein, nach dem Glücklichsein, nach dem Frieden. Nach diesem Empfinden, es ist alles gut. Vielleicht entdeckst du, dass es das alles gibt. Dass genau deshalb Jesus gestorben ist, damit wir das erleben können. Geborgen in Gottes Hand zu sein und zu wissen, du, das dürfte eigentlich nicht sein. Und dein Leben sieht vielleicht auch im Moment gerade anders aus. Aber es ist alles gut zwischen dir und mir. Am Kreuz sagt Gott Ja zu dir. Und das bekenne ich von mir. Ich weiß, nachdem er das für mich getan hat, schon längst, bevor es mich gab, kann nichts mehr in meinem Leben passieren, was ihn daran hindern könnte, mich zu lieben. Es kann nichts mehr geben. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist schon passiert. Wir haben seinen Sohn umgebracht. Wenn er das für dich machen lässt, dann kann ihn nichts mehr davon abhalten, dich zu lieben. Jetzt braucht man es nur noch annehmen. Warum das Kreuz? Gott hat uns gezeigt, wie es mit uns aussieht. Im Vertrauen auf ihn kannst du Schritte ins Leben gehen. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten, sondern seine Liebe zu dir und mir.